Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ich bin Wolfgang Jutz, unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg.
Begrüßt dich Peter Heinrich. Frage an alle Zuhörer, die, und damit meine ich nicht nur die aktiven Trader, wie oft schütteln sie den Kopf und sagen, dass der DAX jetzt dreht, das habe ich nicht erwartet. Oder dass Infineon oder Siemens gleich 10% zulegen können, das habe ich nicht erwartet. Oder dass trotz Nahost-Hamas-Krieg der Ölpreis so stark fällt, das hätte ich nicht gedacht. Oder stimmt dieser Trend wirklich? Kann das wirklich sein? Herr Jutz, Wolfgang, wie oft schüttelst du dir denn den Kopf im Laufe einer Handelswoche und sagst, na, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
Ganz häufig, zum Beispiel gerade gestern wieder, hätte ich nicht erwartet, dass eine kleine Meldung, dass die Inflation doch nicht so stark ausfällt, dann gleich so eine Kursrallye auslöst. Das hatte ich nicht erwartet, weil die ökonomischen Daten ja nach wie vor nicht so besonders prall sind, insbesondere die Unternehmensgewinne. Also das ist eine ganz normale Vorgehensweise. Aber die Frage ist, haben bestimmte Erwartungen oder Prognosen überhaupt eine Kraft, die Zukunft vorherzusagen? Das ist ja die Frage.
Einmal das natürlich. Und es gibt ja auch in der klassischen Finanzausbildung immer wieder Theorien, sogar von berühmten Nobelpreisträgern, ja okay, die man natürlich alle mal gelernt hat, wo wir uns die Frage stellen, kann das wirklich sein, kann das noch stimmen? So zum Beispiel bei dem Farmer-French-Drei-Faktoren-Modell. Das ist ja eine wichtige Theorie in der Finanzwirtschaft, die von Eugen Farmer und Kenneth French entwickelt wurde. Das Modell wurde in den 1990er Jahren eingeführt und hat dazu beigetragen, das Verständnis für Rendite von Aktien und den Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite eigentlich zu vertiefen. Dieses Modell hat lange Zeit Investitionsstrategien beeinflusst, doch jetzt im Börsenjahr 2023, naja, da scheint sich quasi diese Kernannahme wirklich nicht mehr zu bewähren. Lass uns ein bisschen heute über dieses Farmer & French Drei-Faktoren-Modell von dir ein bisschen lernen und zu prüfen, passt das eigentlich noch in die Zeit rein. Worum geht's beim Farmer & French Drei-Faktoren-Modell? Stellen uns doch mal die Faktoren vor. Also Faktor Nummer 1, da geht es ja um Marktprämie, also in Englisch Market Risk Premium.
Genau, also die erste Frage ist, wenn ein Markt effizient ist, ist man nach dem sogenannten Capital Asset Priced Modell davon ausgegangen, dass der Markt effizient ist und dass sich Marktbewegungen sozusagen erklären lassen, indem man zum Beispiel Indizes abbildet. Und die gängige Vorgehensweise bei der Indexabbildung ist, die Gewichtung nach einer Marktkapitalisierung, sodass die größten Aktien auch am stärksten vertreten sind, wie jetzt im Moment die Tech-Aktien in dem MSCI-Weltindex zum Beispiel. Und die Börsen haben das dann in der Praxis so verfeinert, dass man im Grunde genommen gesagt hat, wir wollen ja Geschäfte machen, wir wollen handeln, wir nehmen nur die größten börsengehandelten Unternehmen. Deswegen ist zum Beispiel Airbus und andere Titel lange Zeit außen vor gewesen bei den Indizes, weil die zwar groß waren, aber nicht an der Börse notiert waren. Also der erste Faktor ist die Marktbewegung beziehungsweise die Marktkapitalisierung, die sich durchgesetzt hat. Und das alleine hat man dann festgestellt, reicht aber nicht aus, um die Marktbewegung zu erklären, weil es dann zum Beispiel sich gezeigt hat, dass kleinere und mittlere Unternehmen sich deutlich besser entwickelt haben über einen langen Zeitraum. Und dafür haben Farmer und French dann auch eine Begründung gefunden, nämlich die, dass zum einen kleine und mittlere Unternehmen nicht so liquide sind und schwieriger an Geld kommen. Das zeigt sich im Kreditgeschäft und kann sich aber auch auf die Eigenkapitalseite übertragen lassen. Das wiederum setzt voraus, dass Aktien sozusagen gesehen werden, nicht nur als Rendite für die Anleger, sondern als Kapitalkosten für die Unternehmen.
Verstehe. Also große Firmen kommen immer eigentlich ans Geld ran. Man kennt ja die ganzen Anleihen zum Beispiel von BMW. Gibt es weiß Gott wie viele, da wird eine neue rausgegeben und die alte wird einfach ersetzt. Also Marktprämie, Market Risk, Größe, Size, da gibt es ja noch den Wert Value. Und dieser Faktor besagt ja, dass Unternehmen von einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV, im Vergleich zu Aktien von Unternehmen mit hohem KGV höhere Renditen erzielen. Stimmt das auch?
Genau, das hat über lange Zeit auch funktioniert. Warren Buffett ist ein sehr gutes Beispiel. Der hat sehr oft Value-Aktien gekauft, Aktien mit einem niedrigen Buchwert. Das sind oft die Aktien, die unspektakulär oder unattraktiv waren. Die galten lange Zeit als die Perlen, die man dann wieder aufgreifen muss, weil man immer davon ausgegangen ist, dass es eine Tendenz zur Mitte hin gibt. Jetzt ist aber so, dass in den ganzen letzten Jahren das nicht gestimmt hat, sondern vor allen Dingen die Wachstumsaktien enorm abgezogen sind und Technologietitel alles andere Outperformance haben. Und wenn man jetzt dieses Jahr sich anschaut, hätte man im Grunde genommen nur die 7 großen Titelaktien Apple, Amazon, Google haben müssen und alles andere hätte man völlig über den Haufen werfen können. So, an der Stelle sieht man, dass das zu bestimmten Zeiten eben nicht funktioniert.
Tja, was macht man dann? Da sitzen und sagen, das hätte ich nicht gedacht oder stimmt dieser Trend denn wirklich? Kann das dann wirklich sein? Vielleicht ist auch French and Pharma das Modell veraltet. Wir haben ja eine gewisse Marktdynamik, wir haben technologischen Wandel, wir haben Globalisierung, wir haben anderes Marktvolumen, wir haben vielleicht alternative Anlagestrategien. ETFs werden manchmal extrem getrieben. Hinzu kommen noch vielleicht Geldflüsse, die man damals in den 1990er Jahren noch nicht gesehen hat.
Ich glaube, man sollte sich trotzdem immer wieder an den ökonomischen Faktoren orientieren. Und der wichtigste ökonomische Faktor ist natürlich die Gewinnentwicklung der Unternehmen. Und wenn Unternehmen kein Geld mehr verdienen oder nicht mehr so viel Geld verdienen, dann geht man eben zu anderen. Und der Kernpunkt ist ja der, dass wir oftmals uns aus Fantasie heraus zu Käufen treiben lassen und nicht aus der Entwicklung, wie können Unternehmen Geld verdienen. Beispiel hatten wir Wasserstoff, wir hatten Clean Energy, wo es dann im letzten Jahr einen Hype mit Clean Energy gab und im nächsten Jahr ist Clean Energy weg. Oder wir hatten den Hype jetzt im Moment mit künstlicher Intelligenz, wo wir noch gar nicht wissen, welche Unternehmen sich dann wie durchsetzen werden. Und wir hatten das Jahrzehnte vorher eben mit der Internetblase. Und es gab Phasen, da wurden Banktitel, Finanztitel gesucht. Es gab Phasen, da wurden Öltitel gesucht. Also es gab immer wieder diese Rotation. Aber letzten Endes muss ich immer wieder, wenn ich ein solides Portfolio bauen will, eine Strategie haben, die sich an ökonomischen Faktoren orientiert. Und da muss man unterscheiden, welche Faktoren sind ökonomisch gerechtfertigt und welche sind rein themenbedingt oder marketingmäßig angetrieben.
Ja, welche sind denn gerechtfertigt? Fangen wir erstmal den an und dann kommen die Marketingaktivitäten. The trend is your friend. Es gibt ja auch Fonds, die nur trendbasierend sind und auch trotzdem eine gute Performance vorweisen.
Genau, aber das funktioniert nur zu bestimmten Zeiten. Ich kann genügend Beispiele ermitteln oder vorstellen, wo dann in einer gewissen Phase, wo das funktioniert hat, dieses Modell nicht mehr funktioniert hat, wo man dann letzten Endes dann als Anleger aus der Kurve getrieben wird, wo dann so ein Fonds eben 40-50% Kursverluste hat. Und ich glaube, wir müssen einen Blickwechsel vollziehen. Oft ist es so, dass Anleger nach den Fonds suchen, die am besten sind. Also wir suchen nach den Favoriten, so wie beim Autorennen nach Michael Schumacher oder beim Skirennen letzten Endes. Wir wollen immer die Gewinner haben. Und das bringt uns aber zu einer falschen Sichtweise, weil die nicht diejenigen, die in einem Jahr gewinnen, auf lange Sicht, auf 5 oder 10 Jahre auch die Favoriten sind, sondern meistens ist es so, dass die mit Volldampf durch die Kurve fahren, dann irgendwann aus der Kurve rausgetragen werden. Es erscheint mir ökonomisch sinnvoller, sich auf die zu konzentrieren, die weniger verlieren. Also wenn es uns gelingt, aus dem Universum die rauszufiltern, die schlecht sind, die nicht funktionieren, dann sind wir schon mal deutlich besser als ein normaler Marktindex. Und wenn wir jetzt das schaffen, im Durchschnitt immer im oberen Drittel zu sein, dann sind wir langfristig wesentlich besser als die meisten. Und das reicht. Also wenn wir nach den Favoriten suchen, die in einem Jahr ganz vorne sind und dann abstürzen. So, und bei Pharma French ist es halt so, dass man aus diesen ökonomisch begründbaren Sachen, warum kleine und mittlere und Value-Titel gut sind, hat man halt weitere Ableitungen gemacht, die ökonomisch nicht mehr begründbar sind. Beispielsweise Low Volatility. Warum sollen Aktien mit einer geringen Schwankungsbreite besser laufen als alle anderen? Oder warum sollen Dividendenaktien besser laufen als alle anderen? Oder warum sollen Qualitätsaktien mit einem möglichst stabilen Cashflow besser laufen als alle anderen? Diese Muster haben für eine bestimmte Zeit eine gewisse Berechtigung, aber irgendwann bricht dieses Muster halt und ist ökonomisch nicht mehr erklärbar. Ökonomisch erklärbar ist nur, sozusagen Unternehmen rauszufiltern, die eine gute Gewinnsituation haben und die möglichst eine gute Perspektive haben. Und wenn diese Unternehmen wachsen, sind es halt Wachstumsunternehmen. Wenn diese Unternehmen klein sind, sind es halt Small Caps. Entscheidend ist, glaube ich, immer wieder, dass man langfristig auf die ökonomischen Grundfaktoren zurückkommt.
Ich glaube, soweit habe ich das gut verstanden. Gute Argumentationskette, also eher auf Zeit setzen statt auf Timing, denn man kann über viele Jahre mit viel Time viel mehr erreichen.
Genau. Und da sind wir eigentlich genau an dem Punkt, das braucht Geduld. Und wenn wir uns mal die Geschichte von Warren Buffett anschauen, der war in seinem ganzen Leben bis zum 65. Lebensjahr erfolgreich und wohlhabend, aber er war nicht einer der reichsten Männer der Welt. Dieser Effekt ist erst eingetreten im Alter von 65 bis ungefähr 90. Also erst in den letzten 25 Jahren hat sich das bei ihm so rasant entwickelt. Und da waren eben Jahre dabei, wo sich am Aktienmarkt eben überhaupt nichts getan hat. Die Jahre von 2000 bis 2010 waren quasi verlorene Jahre. Und danach sind Aktien rasant gestiegen. Das heißt, es geht im Grunde genommen darum, Geduld zu entwickeln und an einer Strategie festzuhalten und nicht alles dann über den Haufen zu schmeißen und sagen, naja, bloß weil jetzt die letzten Jahre das nicht besonders war, schmeiße ich alles über den Haufen und fange was ganz Neues an.
Börsenradio Network AG.